Kapitel 1, 1 bis 3 Einführung. Erstens. Das Zeugnis des Johannes aus dem Glauben. Die Offenbarung Jesu Christi. So nennt der Gottesherr das, was der Geist ihm zeigt. Er beruft sich weder auf sein eigen Wort noch Eigenwerk, obwohl er sieht und hört. Er den Befehl zum Schreiben, zum Verkünden, zur Versiegelung bekommen hat. Was er empfängt, wird ihm durch die Hand des Engels zugetragen, den Gott Jesus Christus ihm mit seiner hohen Botschaft sendet. Trotzdem er sich also nur als zweites Glied, als den Knecht betrachtet, übernimmt er selbstverständlich die Verantwortung für das Gegebene. Er bezeugt sowohl die heilige Lehre seines Meisters von Nazareth, die ihm höchstes Leben bedeutet, als zudem auch das Empfangene, was er teils durch den genannten Engel, teils direkt vom Allheiligen im Gesicht erhält. Und er tritt vor aller Welt für diese Offenbarungswahrheit ein. Sein Glaube ist unerschütterlich. Doch gerade hierin war er auf das Härteste erprobt. Was seine Mitapostel, was Paulus oder andere erste Blutzeugen aus Jesu Heilslehre kündeten, leicht sind diese Zeugnisse zu nennen gegenüber dem, das er auf der Insel Patmos auf sich nehmen muss. Obwohl die Lehrzeugnisse vieles forderten, ja, Gut und Blut, stehen sie beinahe ohne Vergleich zum Zeugnis dieser Offenbarung, weil alles, was in ihr enthalten ist, besonders zur Empfängerzeit, ein Buch mit 7 Siegeln war und blieb. Und nur großen Glaubenshelden stand die Wahrheit offen, und zwar jenen, die sie einfach aus der Gewalt der Offenbarung schöpften, ohne wirklich zu verstehen, was die einzelnen in dunklen Rätseln eingehüllten Bilder zu bedeuten hatten. Johannes hält vielem stand. Er sieht deutlich. Doch der Auftrag lautet, in der Schlüsselform zu schreiben, eben wie das Buch der Gerichtszeiten existiert. Nicht zu verkünden, was er tiefer wahrgenommen hat. Umso schwerer wiegt sein Glaube und das Zeugnis aus demselben. Er macht von vornherein nicht Gott oder dessen Engel für das Gegebene verantwortlich und verschanzt sich nicht. Ich musste es ja schreiben, ich bin nur ein Werkzeug Gottes. Nein, klar, mit Kraft steht er für das Empfangene ein. Der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christi, was er gesehen hat. Alle nennt er obendrein selig. Die, die Weissagungen lesen, hören und behalten, die da glauben, dass die Zeit sehr nahe sei. Diese Seligkeit, Kraft des Zeugnisses und des Glaubens, bestätigen später die Geschichte. Er darf jene sehen und sich selbst, die das Zeugnis und das Wort bewahrten, um das man sie erwürgte. Schon mit Beginn der ersten Gerichtszeit sieht er bei dem Öffnen des 5. Siegels, in Klammer 6, 9, diese Seelen. das Wort, denn die Zeit ist nahe, ist eines jener vielen Missverstandenen, die der Gottesseher sagen muss und mit deren Wirklichkeit sich selten jemand ernstlich auseinandersetzt. Gerade das hier angeführte Wort ist das unverständlichste Rätsel für alle, die geblieben, die nicht den Geist befragen, nämlich Gottes Geist, die überhaupt dem Reich und seinem Kommen sich verschließen. Zu unterscheiden sind mit Ernst zwei Dinge. Als erstes die Zeiten überhaupt und auch darin unterschiedlich die geistigen und die irdischen Epochen. Als zweites aber, welche Gesichte im Augenblick der nahen Zeitangabe Johannes sieht, welche also grundgemäß vom Geiste her zu gelten haben. Diese Feststellung ist nicht nebensächlich. Sie ist eine unbedingte, auf welche alle einzelnen Bilder und deren verständliche Erklärung gesetzt sein können. Johannes sieht die Bilder für die Welt und deren Menschen. Doch sie werden ihm nicht auf der Welt gekündet, weder im Zeit- noch im Geschehnisspiegel, was durch die sehr dunkel gehaltene Zeitangabe wie auch durch die Art der sich abspielenden Gerichtsepochen untermauert ist. Hat der Gottesseher aber diese Offenbarung ausschließlich im Gesicht erhalten, im Geist, in Klammer Vers 10, dann steht die geistige Betrachtung und die gleiche Auslegung im Vordergrund. Mit keinem anderen Schlüssel ist das Geheimnis aufzuschließen, wie sonst auch keinem möglich ist, den ersten Einstieg zu entdecken, der auf eine herrliche und hohe Offenbarungsszene führt. Will man das Verborgene erkennen, so ist jeder Zeitabschnitt im Urgeistspiegel zu betrachten. Das setzt voraus, ein Verständnis über die 7 Schöpfungstage zu erlangen, deren Einzelablauf für menschliche Begriffe ungeheuerlich erscheint, dass sie im Rahmen einer feststellbaren Zeit nicht auszumessen sind. Es genügt darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel der 6. Schöpfungstag nach 1. Mose 1, 31, an welchem der Herr die Menschen schuf, seinen Beginn nicht mit der bislang gedachten Menschenschaffung hatte, sondern letztere bereits im weit fortgeschrittenen Tag geschah. Noch vor Satanas Fall begann der heilige Ur mit diesem 6. Tagewerk, dessen Abendröte kommt, wenn das Wort zu setzen ist. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Dass das Menschenwerk schon jetzt als sehr gut bezeichnet werden könnte, wird niemand unterstreichen. Dass es aber gut werden wird, ist gewisslich wahr. Denn das Weib hat sich bereitet, in Klammer 19,7. Die hier benannte Zeit ist ein Abschnitt aus dem 6. Tag, der gesamtzeitlich unerforschlich bleibt, geistig dennoch zu begreifen ist. Nennt Johannes demnach diese Zeit nahe herbeigekommen, so entspricht das vollster Wahrheit. Zudem ist jedes Bild, zeitgeschichtlich zwar begrenzt, jeweils übertragbar, je nachdem ein Mensch, Sippe, Volk oder auch die ganze Welt bittere Gesetzesfolgen sich verdient. In solchen Fällen kommt es häufig vor und ist geschehen, dass Einzelgerichte unmittelbar in Kraft getreten sind. Daher ist das Nahe sehr berechtigt und im Rahmen der Urbarmherzigkeit bedingt. Die Gerichtshaltung erstreckt sich drittens noch auf seelisches Gebiet und es werden jene, wenn nicht früher so unweigerlich nach dem Erdentod, im von ihnen geleugneten Jenseits schwere bis schwerste Gerichte durchzumachen haben, gelangen sie nicht zuvor zum wahren Glauben. Dann erst recht gilt das nahe, weil der Tod dem Menschen seine eigene Gerichtszeit bringt. Ihr kann er nicht entgehen, und nahe kann das Ende seines Erdenlebens sein. Kapitel 1, 4 bis 8. Zweitens. Der erhaltene Auftrag aus seinem Glauben. Aus dem Glauben nimmt der Seher die Kraft zum eigenen Zeugnis. Er tritt für das ihm Offenbarte ein wie für eine Sache, deren Wahrheit und Erfüllung er verantworten will. Das ist ein über alle Maßen mutiges Zeugnis. Nicht verwunderlich, dass nunmehr ihm der Auftrag überkommt, den er somit selbstständig ausführen kann und darf. Er braucht nicht zu schreiben, Johannes im Auftrag, sondern Johannes den sieben Gemeinden in Asien. Er nennt sich alle Wege Knecht, führt jedoch den Auftrag aus, wie er ihm ins Herz gegeben ist. Wer das Verhältnis zwischen Auftraggeber und Erfüller nicht erkennt, nicht die reiche Verbindung aus Gesetz und Erfüllung, die in einer fast einzig dastehenden Weise zur Auswirkung gelangt, wird kaum begreifen, wo er Mut und Selbstbewusstsein hernimmt, den sieben Gemeinden wie von sich selber aus zu schreiben. Die Gesichte schreibt er teils im eigenen Wortlaut, teils nach geistigem Diktat. Doch so, wie er sie gesehen hat, was als zweites Zeugnis gilt, dass alles aus dem Reich gekommen ist. In Klammer 3, 1. Wie sein Gruß besagt, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl. Wer der ist, spürt man mit und ohne Anerkenntnis. Jener, der einst zu Mose sprach, ich werde sein. In Klammer 2. Mose 3, 14. Wer sind die sieben Gemeinden in Asien? Die sieben Geister, die zuerst vor dem Stuhl Erwähnung finden. Was ist der Stuhl? Diese Gemeinden existierten damals wirklich. Sie gehörten zu dem Sammelbegriff Asien, wie auch noch andere Kreise dieser Art vorhanden waren. Die Frühapostel wählten solche Kennworte, durch welche ihre Ämter in der schriftlichen Betreuung erleichtert und jede Gemeinde oder kleine Gemeinschaft eingeordnet wurde. Dieses zuerst erläuterte Verhältnis hat einen mehr unwesentlichen Wertanteil. Doch mit seiner Erwähnung kann der nur natürliche Boden schon verlassen werden, der auch im Weiteren bei den Erläuterungen nur gestreift wird, abgesehen von Vorkommnissen, die geistige und natürliche, außerdem noch seelische Auswirkungen haben und deshalb in ihren drei Arten zu kennen Zeichnen sind. Das Geistige jedoch steht auf dem Felde weit im Vordergrund. Die sieben Geister stehen mit den sieben Gemeinden in Verbindung, mit Asien als Urwiege der letzten Menschheit, ist weniger der Erdteil gemeint als mehr der Ort, wo die Gemeinden zu Hause sind. Beheimatet können sie im Reich oder auch nur auf Erden sein, je nachdem ihre Einstellung, ihr Glaube, ihr Verhältnis zur Reichsurwiege anzusehen sind. Die Weltgemeinden sind demgemäß ein geistiges Spiegelbild zu den sieben verschiedenen Menschheitsstufen und unterschiedlichen Glaubensarten, so ist das zu verstehen, an der Verschiedenheit der einzelnen Gemeinden wird das ersichtlich sein. Doch die sieben Geister, mit den Gemeinden in Verbindung stehend, sind nicht verantwortlich für deren Tun und Lassen, nicht einmal die Engel als Empfänger jener Schreiben. Allein sie haben Macht über die Gemeinden und erhalten jeweilig das Amt, Segnungen oder Plagen aus dem Reich herabzutragen und sie auszuschütten. Die genannten Geister sind Gottes Eigenschaften, die Grundleben strahlen, die ursächlich ohne Personifikation die Urpersönlichkeit erfüllten. Sie sind das Eigenpersönliche von Ur. Aus diesem Eigenpersönlichen nahm Ur zuerst zwei Teile. Einen Teil behielt er sich zurück, aus welchem unsichtbaren Sein er dann seine Sichtbarkeit gestaltete. Aus dem zweiten Teil schuf er das Werk. In beiden Teilen blieben jederzeit die sieben Eigenschaften Grund seines Wesens und der Werke. Den zweiten Teil unterteilte er noch einmal. Aus der letzten Unterteilung nahm er ein Drittel und schuf das Kind Satana, sein erstes Schöpfungskind. Aus den zwei weiteren Dritteln schuf er die vorbenannten sieben Geister und nannte sie seine Engels oder Lichtfürsten, außerdem die Träger der sieben Eigenschaften. Diese sieht Johannes vor dem Stuhl, welche mit dem Ich bin und Ich werde sein den Auftrag geben. Der Stuhl ist der Thron. Er bedeutet Herrschaft, die sich nicht auf den Stuhl beschränkt. Ihr weiterer Umkreis wird erstens durch die sieben Geister als Mitsender vor dem Stuhl bewiesen. Zweitens, in seiner sichtbaren Darstellung als das Allerheiligste. in welchem alle Werke festgelegt werden, in Klammer Kapitel 11. Die unsichtbare Darstellung des Stuhles ist unmöglich zu beschreiben, weil sich die Herrschaft, Gottes Machtherrlichkeit, auf Urraum und Urzeit dem Geiste nach erstreckt und daher nur dem Geiste nach erfühlbar ist. Immer aber stellt der Stuhl die Machtherrlichkeit und Herrschaft dar, die vom Thron und Altar, in Klammer Stuhl und Herd, ausgesendet werden. Die Sendung geht von Christus aus. Entschlüsselt löst sie jene Frage, warum er nach den Geistern, den Eigenschaftsträgern genannt wird, obgleich es von ihm heißt: Der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten, der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt und gewaschen hat von den Sünden mit seinem Blut. In Klammer 1, 5. Christus hat die eingeborene Liebe unter Beweis gestellt, und sein Leben war das Zeugnis, wie auch die Zeugenschaft seiner Machtherrlichkeit, die er als Menschensohn die seines Vaters nennt. Erde ist Tatsache, Wirklichkeit, Werk, auch im Geistigen. Könige der Erde sind Geister, in Klammer, und auch Menschen, die die Machtherrlichkeit anerkennen, als so Könige im Geist. Jesus Christus ist ihr Fürst, der Herrscher über alle. Und er ernennt etliche zu Königen, etliche zu Priestern, vom Stuhl aus schon an Mose, Isai und andere Gesandte offenbart, wie es Petrus auch in seinem Brief vermerkt, in Klammer 1. Petrus 2, 5 und 9. Die zwei Arten der Erwählung zeigen die äußere und innere Führung an, sowie das Reich, zwei Grundfundamente kennt. Bedingungsgesetz, Freiwilliggesetz, inneres und äußeres Kraftbewusstsein. Die sieben sind je zwei personhafte Wesen, ein Cherubim, ein Seraphim. Beide bilden eine Einheit als Träger eines Grundlebensstrahles, und jeder ist befähigt, König und Priester zu sein, wenn er auch nur ein Amt auszuüben hat. Darum, König und Priester, in Klammer, die zwei Drittel aus dem Zweitteil Urs für das Werk. Da Gott für die Menschenentwicklung den zweiten Fundamentsträger in der Materie an erste Stelle rückte, steht das König an erster Stelle als äußere Führung, auch als sichtbares Werk. Hingegen hat die innere Führung der Priester sich auf die Urbedingungen zu stützen, will aus ihr ein Gotteskind das Priesteramt erhalten. Aber erst, wenn ein Kind seinem eigenen Erd- und finsternisgebundenen Seelenteil der Priester ist, was feste, geistige Zucht verlangt, kann es anderen Kindern ein König oder Priester sein, je nachdem Berufung und Erwählung auf himmlische Begabung lautet. Siehe, er kommt mit den Wolken. Wie die Wolken den sogenannten Himmel bedecken, dass weder das Azurblau, in Klammer, Entsprechungsfarbe des Schöpfers, noch das Gold der Sonne, in Klammer, Farbe des Priesters, zu sehen sind, so wird des Herrn Kommen verhüllt. Und die auf Erden wohnen, bemerken ihn nicht, bis plötzlich durch einen unerkannten Wind die Wolkendecke aufgerissen und Himmel nebst Sonne, Schöpfermacht und Priesterkraft sicht- und fühlbar werden. Alle Augen werden ihn sehen und die ihn zerstochen haben und werden heulen alle Geschlechter der Erde. Alle Augen betrifft die Gläubigen und Ungläubigen. Beide Gruppen müssen sehen. Darum wird extra betont. Und die ihn zerstochen haben. Hingegen sind mit alle Geschlechter der Erde werden heulen, jedwede Menschengruppe gemeint, die sich dem Weltlichen verkauft, ohne an das Reich zu denken oder gar für dieses in den Dienst zu treten. Die Dienstbarkeit erstreckt sich, sonderlich bei diesen, zuerst auf die eigene Seele, für die jeder Mensch verantwortlich ist. Erst zweitens kann von ihnen eine Dienstbarkeit am nächsten oder eine gemeinschaftliche erwartet werden. Trage sie nur einen weltlichen oder auch zum Teil einen geistlichen Charakter. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich bin Ur, der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige. Ich bin auch der Heilige Immanuel. Ich bin Christus, der Fürst der Könige. Ich bin Schöpfer, Priester, Gott und Vater. Ein Herz mit seinen vier Kammern, das Urherz. I, A, U, E. I, ich bin der A, Anfang, U und das E, Ende. Kapitel 1, 9 bis 11. Drittens, das geistige Gesicht und wie Johannes es erhält. Ich, Johannes. Der Seher setzt nicht deswegen sein Ich an einen Anfang, weil er sich hervorheben will, nein. Sein Zeugnis, selber einzustehen für das, was er erhält und schreiben darf, tritt markant hervor. Er stellt sich in die vorderste Bekennerlinie. Ernstlich ist's der Dank, der heiß in seinem Herzen loht, dass er zu den 12 Erwählten zählt, und als Jüngster dieser Schar dem Herrn am nächsten stand, sehr oft an dem Heilandsherzen ruhen konnte. Nun ist es außerdem der heilige Meister von Galiläa, der sich als das A und das O, als Erster und als Letzter offenbart. Diese Schau bürdet dem Johannes die Verpflichtung auf, ebenso für das Gegebene einzustehen, wie der Herr auf Erden für das ewig wahre Heilswort zeugte und für selbes zur Erlösung aller Menschen und der gesamten Finsternis den Kreuztod auf sich nahm. Wie ernst der Gottesseher die Verpflichtung nimmt, beweist, dass ihm solch ein Werk von himmlischer Gewalt sonst nie verkündet werden konnte, wenn er selbst kein Zeugnis dessen war. Das berechtigt ihn, an den Beginn sein Ich, Johannes, hinzustellen. Zu dem Hinstellen gehört die hohe Weisheit und das geistige Bedenken, in welcher Form er die erhaltenen Gesichte, deren Einstrahlung er deutlich spürt, den Gemeinden aller Welt zu bieten hat. Er nennt sich einen Bruder und Mitgenossen an der Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi. Trübsal und Reich, Welt und Geist, in der Gegenüberstellung dynamisch zu nennen, hebt er zuerst hervor. Damit steht er in den Reihen derer, die zum Wiederkunftsamt erwählt worden sind. Er will nur ein Glied des Ringes sein, dessen Außenseite die Welt und ihre Trübsal widerspiegeln muss, wie ein Ring an der Hand mit seiner äußeren Seite mit allen Dingen in Berührung kommt. Dem Reich gilt die Innenseite, die wie bei einem Ring allein den Finger ihres Trägers streift. Erst wenn alle, die seine Botschaft hören, ihn auch nur als Zeugen aus der Trübsal, als Reichsbote betrachten, spricht er von an der Geduld Jesu Christi. Wie bescheiden redet er von sich, dass Jesus mit ihm Geduld haben müsse. Ja, es geht nicht alles glatt. Sein jugendlicher Feuereifer war manches Mal ein Hemmnis des Erfolges. Wie ein Lehrer seinem Schüler Geduld erzeigt, bis sich dieser zum gesetzten Mann entwickelt, so sieht sich Johannes immer noch auf Patmos, seinem Meister gegenüber. An der Geduld Jesu Christi hat es gehangen, vor der er sich ehrfurchtsvoll in Demut neigt. Nachdem er sich gewisser Art geistig legitimierte, fängt er an zu beschreiben, was er sieht und künden muss. Eigenartig klingt der Anfang. Ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme, wie eine Posaune, die sprach. Im Geistsein nennt er das nicht mehr dem irdischen Verhaftende. Die Umwelt ist versunken. Sein Körper liegt wie tot. Auch ist er krank und sehr geschwächt. Die Wachen lassen ihn in Ruhe, denn seine Nähe wirkt beklemmend. Niemand wagt ihn zu berühren. Ein starker Engel steht zu seinen Häupten, dessen Ausstrahlung die Weltlichen vertreibt. Am Tag des Herrn. Ihn zu begreifen ist nicht leicht. Auf keinen Fall ist es ein 24-Stunden-Tag. Tag gleich Tat, Abrechnung, Gericht. Das ist des Herrn Tag, der so lange währt, wie die Abrechnung erfolgt. Im Vorwort sind zwei Gerichtsabläufe mit unterschiedlichen Rechtsausübungen angedeutet. Daraus ersichtlich ist, dass sich der Tag auf keinen irdischen beschränken lässt. Zutiefst ist überhaupt der sechste Schöpfungstag gemeint, den Johannes überblickt, in welchem alle Teilentwicklungen, Welt- und Völkerschicksale, Raumumgestaltungen sich fortlaufend aneinander reihen, entsprechend der Tagesarbeit eines Menschen. Auch ein Feld, das an einem Tage umgeackert ist, gilt als Tagewerk. An diesem Tage ist Johannes. Er sieht das gewaltige, wunderbare Tagewerk des allheiligen Ur seines Meisters. Noch steht die Welt samt ihren Menschen fernab der Vollendung. Erst das Ende von der Wiederkunft schließt das hocherhabene Tagewerk der Liebe ab, den sechsten Schöpfungstag des Tat-Urjahres. Vieles aus der Offenbarung spricht dafür ein untrügliches Zeichen. Hier schon eines. Johannes hört hinter sich eine Stimme, also in der Vergangenheit, was schon hinter seiner persönlichen Lebenszeit gewesen ist. Aber aus bereits Geschehenem steigt etwas auf, das Gegenwart und Zukunft überstrahlt. Er wendet sich ja um. Somit kommt das Rückliegende ihm in das Gesicht. Dem Seher offenbart sich der Beginn des Tagewerkes, hernach das Weitere, was sich hochheilig im Verlauf entwickelt. Der erste und der zweite Teil der Offenbarung zeigen dies sehr deutlich an. Der erste Anspruch erfolgt vom Ich bin und ich werde sein, vom A und O, Ur Immanuel. Er erteilt den ersten ausdrücklichen Befehl, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es. Zur Zeit der Jünger gab es noch keine Bücher. Man verwendete Tafeln oder Papyrusrollen aus Tierhaut hergestellt, welche man lose zusammensteckte. In Urs Heiligtum jedoch gab es zwei Bücher, das des Lebens und das der Schöpfung. Johannes sieht die Bücher liegen, denn der Tag des Herrn offenbart sie ihm und was dazu gehört. Deshalb kann ja der die beiden Bücher auf seinem heiligen Herd aufgeschlagen hat, auch den Befehl erteilen. Das schreibe in ein Buch. Das lose Blatt eines Buches, wie leicht ist es verloren. Doch ein ganzes Buch festgebunden, es soll heißen. Was Johannes sieht, ist fest und wahr, an und eingebunden. Und für alle Gemeinden ist ein einziges bestimmt. Was einer Gemeinde gilt, sollen auch die anderen wissen. Was Gutes eine hat, Danach sollen alle streben, und wenn Fehler aufzuzeigen sind, sollen alle bei sich nach dem gleichen Übel forschen. Außerdem, dieses Buch, in welches alles eingetragen wird vom Reich und von den Abrechnungsepochen, vom Ende dieses Tages und seiner glorreichen Krönung, ist das wahrhaftige Gnadenbuch, wenn darinnen die Gerichtszeiten auch den breitesten Raum erhalten. Und diese Gnade gilt allen. Würden sie nicht aufgerüttelt, alle Menschen, alle Wesen, würden ihnen nicht die Wirkungen aus der Ursache ihrer eigenen Gedanken, Worten und Taten als Folge vorgezeigt, ewiglich lägen sie im Schlaf der Lüge und der Unkenntnis, der Unwahrheit, im Todesschlaf der Trennung von Ur-Immanuel. Darum ist das letzte Buch der Bibel das höchste Gnadenbuch, welches jemals im Geist empfangen und geschrieben ward. Kapitel 1, 12 bis 20. Viertens. Die persönliche Erkenntnis des Johannes. Johannes sieht sich nach der Stimme um, der eigenen Erkenntnis wegen, denn die Gesichte richtig aufzunehmen ist seine Angelegenheit. Gleichzeitig wendet er sich ganz von der Materie ab und dem Geiste zu, jenem, dem das Reich gehört. Als ihm das gelingt, sieht er ihn, doch in einer ihn fast erschreckenden Majestät. Zuerst fallen ihm die sieben auf, die nun als goldene Leuchter prangen. Jeder Leuchter hat zwei Kerzen, entsprechend einem Cherubim und Seraphim, die beiden Schöpfungsfundamenten dienen. Ihr Dienst ist der Leuchter, doch das Wie im Rahmen ihrer Grundlebensstrahlen ist das Golden. Inmitten dieser siebenfachen Pracht sieht er den Herrlichen, den Daniel schon sah und den er Alten nannte, in Klammer Daniel 7, 9 und 13, 10, 5 bis 6. Der war eines Menschen Sohnes gleich. Der Mensch war zu Gottes Ebenbild gemacht, und an diesem Anbild ist Urgott, Jesus Christus, auch in der Machtherrlichkeit zu erkennen. Er umhüllt sich nämlich nicht mit völlig Unbekanntem, sondern zeigt sein hehres Angesicht. Darüber hinaus ist er freilich allgewaltig. Und der Seher hat nicht genug Begriffe, um zu verdeutlichen, wie er ihn sieht. Sein Wortlaut ist nicht aufgetragen. Im Gegenteil, die Urpersönlichkeit ist nur gleichnishaft zu schildern. Im Ernste ist es ein Fragment, was der Seher anstelle des Geschauten setzt. Der Erde fehlt die Zunge, um die himmlische Machtherrlichkeit genauest zu benennen. Immerhin, ein langes Gewand. Gelte diesem keine sonderliche Deutung, so hätte das Johannes nicht erwähnt. da zu seiner Zeit die Männer fast ausschließlich in Kleidern gingen bis auf die Füße. Nur kurze Kriegsröcke, zumal bei den Römern, waren eine Ausnahme. Das Gewand ist des allheiligen Umhüllung, weil ihn niemand so, wie er in seinem Ursein ist, erblicken kann. Mit dem Gewand schuf er die Möglichkeit der Anschauung, damit alle Kinder, die des Himmels und in der Materie sich ihm nahen und mit ihm sprechen, ja, ihn auch berühren können, wie seine heiligen Hände die Kinder ebenfalls erfassen. Die Länge des Gewandes ist das Ewigwährende des geschenkten, unbegreiflichen Seligkeitszustandes aller Kinder. Denn lang, also fortwährend und ewig dauernd, darum der ausdrückliche Hinweis. Begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Das beschriebene Gewand wird durch den Gürtel eng an den Körper angeschlossen. Es ist golden, gleich echt. Wer einmal jene Seligkeit genoss, ihn zu schauen, ist auf immer mittels diesem echten Gürtel an den Leib, an Ur selbst angebunden. Er fällt nicht mehr davon ab, wie etwa ein Gewand von den Schultern, würde es kein Gürtel halten. Die Brust, nicht die Hüfte, deutet die nächste Lage des Urherzens an. In unmittelbarer Herznähe ist der Gürtel um das Kleid geschlungen. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie der Schnee. Der Höchste. Aus dem Haupte geht das Haar hervor. Das ist die Schöpfermacht. Ja, allein aus Ur, aus dem Höchsten, kommt alle Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Mittels seiner Macht durchstrahlt der Schöpfer alle Dinge. Nichts kann sich vor der Allmächtigkeit verstecken. Doch sie ist wie weiße Wolle. Trotz souveräner Ausübung aus Raum und Zeit will Ur alle Kinder mit der Heiligkeit, zumal mit der die Heiligkeit ausgleichenden Barmherzigkeit erfassen, weich und warm, wie ein Kindlein an der Mutterbrust, wie ein Saatfeld unterm Schnee. Die Macht, hier als Haar gedeutet, ist schon in alter Zeit bekundet, in Klammer, Richter, Kapitel 16. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Allsehend, doch nicht minder, gütig wärmend wie das Feuer, allerdings auch verzehrend wie die Flamme. Seine Füße gleichen wie Messing, das im Ofen glüht. Das Messing, weil stabil, wurde damals schon zu Rüstungen verwendet, gern auch zu manchem Schmuck, was von kaiserlicher Größe zeugen sollte. Und wie es im Ofen glüht, nicht schmilzt, so stellt Johannes dessen Füße dar, der urewig heißt und ist. Sie tragen ihn und alles Werk. Glühen bringt Fortgang, schafft Vollendungsmöglichkeit der Werke, die auf seinen Füßen gleich Ordnung und Wille, wie Messing gleich unzerstörbar bleiben. Seine Stimme wie großes Wasser rauschen. Auf Patmos hört man des Meeres donnern und brausen. Johannes war die aufgewühlte See oft herrlich und schrecklich vorgekommen. Im Gesicht erinnert er sich im gelösten Geist daran und hat er keinen stärkeren Vergleich, wie er die Stimme der Machtherrlichkeit vernimmt. Wasser gilt als Inbegriff des Lebens. Johannes kennt seines Meisters Wort. Es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde. In Klammer Johannes 3, 5. Darum ist ihm die heilige Stimme beides, Leben und Machtentfaltung. Ja, die Machtbestimmung im Sinne der Urewigkeit. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Die rechte Hand bedeutet Ausübung majestätischer Regierungsgewalt, die Sterne die Ausstrahlung der 7 Eigenschaften. Durch das in einer noch dazu in der rechten Hand sind sie einheitlich gebunden, wo ein Fürst des Lichtes wirkt, in Klammer, Michaels Kampf mit Luzifer, ruht in dem einen Vertreter die Regierungsgewalt aller 7, denn sie sind aus einer Einheit, aus Ur gezeugt. Die rechte ist auch die richtige Hand. Aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Man glaubt nicht gern daran. Es ist so streng. Unter dieser Strenge wächst die Übertretung zu riesengroßen Lasten, die kaum zu tragen sind. Dafür gibt es manche Deutung, in dieser Offenbarung nur eine. Wer die Lebenslehre Jesu Christi liest, in welchem Sinne er sie gab, der kann erkennen, dass sein Wort stets eine Scheidung, eine Trennung bringt, ohne Wenn und Aber, ohne geringsten Kompromiss. Wenn ihr tut, so und wenn ihr nicht tut, so. Hier ist die klare, zweischneidig scharfe Linie, die Gottes Wort trotz Barmherzigkeit und Liebe, trotz Geduld und Güte fordert. Jesus hat nie gesagt: Kannst du jetzt noch nicht, so folge mir hernach. Willst du deine Sünden jetzt noch nicht bereuen, so ist später auch noch Zeit. Hingegen zum Jünger: Folge du mir und lasse die Toten ihre Toten begraben. In Klammer Matthäus 8. Zum reichen Jüngling: Verkaufe alles, in Klammer Markus 10. Das hebt Kapitel 3, 15 bis 16 stark hervor. Sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Nach dem Akt der Gerechtigkeit und Heiligkeit wendet der Allheilige gnadenvoll sein Angesicht den Kindern zu, dass sie ihn sehen, gleich ansehen und erkennen möchten, wie viel er tut, um sie zu seinen rechten Kindern zu erheben. Die helle Sonne zeigt die Weisheit an, auch dass die Kinder ihn von Angesicht zu Angesicht erblicken, wie er wirklich ist, wie Johannes ihn beschreibt. Das Angesicht ist zudem das Unverhüllte, als eine Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. In Klammer Epheser 3, 16. Viele warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilands Jesu Christi. In Klammer Titus 2, 13. Die treuen Zeugen sehen seine helle Sonne von einer Klarheit zur anderen. In Klammer 2. Korinther 3, 18. Darin sieht man das gesamte Werk, das der tiefe, Höhe, Weite und gnadenreichen Herzensnähe. Das wahre Kind darf schauen und sieht die große Schar des Werkes und das Antlitz heiliger Barmherzigkeit. Er leuchtet vor allen Werken im höchsten Ansehen und in seiner Ehre. Verwunderlich ist's nicht, dass selbst des Sehers Geist vom Leib gelöst wie ein Toter niederfällt, als er das Erhabene fasst, die Unermesslichkeit der Erscheinung sehen darf. Allerdings hat er aus selbsterworbener Geisteskraft an dieser Offenbarung teil, denn als er sich im Jenseitszustand wie ein Toter fühlte, da erhebt sich die majestätische Gestalt und er legte mir die rechte Hand auf. Solche Berührung kann Johannes schon ertragen. Und das fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Gibt ihm Kraft. Der Allheilige bestätigt sich zum andermal. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Beide öffnet er, beide schließt er zu, sobald sein Es ist vollbracht. Über dem erfüllten Liebe-Tagewerk jubilierend steht. Die Einteilung der Offenbarung in Epochen bestätigt schon das Wort. Schreibe, was du gesehen hast und was da ist und was geschehen soll danach. Also was sich vor der Jüngerzeit im Jahrhundert des Johannes und noch danach ergibt. Die sieben Sterne nennt der Ewige, Engel der Gemeinden, die Leuchter sieben Gemeinden. Die sieben Sterne in seiner rechten Hand sind die Erstgeborenen, die Fürsten vor dem Stuhl und Herd, dem Herrschafts- und dem Gnadensitz. Jeder ist für sich eine Gemeinschaft, weil sie, wie gedeutet, als Cherubim und Seraphim zwei Kerzen auf einem Leuchter sind. Darüber hinaus sind die sieben die erste und höchste Reichseinheit, weswegen Ur sie auch gemeinsam und zugleich in seiner Rechten hält. Von ihnen ging in Siebenfältigkeit die Lichtschar aus, die als sieben Gemeinden im Reich ursächlich bestehen. wie sich jedoch das Himmlische in der Materie spiegeln kann, so hier die Gemeinden in Asien. Sie sind auch die 7 Glaubensstufen, in die alle Gläubigen von rechts wegen, von der rechten Hand und den 7 Sternen eingegliedert werden. Jedem gilt in den 2 Perioden der Rechtsausübung die Mahnung und Warnung, die Sendung des Reiches über den Seher Johannes.